Dein Haus gehört Christus. Zum Ersten. Ich habe vorhin gesagt, es ist viel weiter gefasst, als wir das manchmal denken. Da gehört hier auch dazu der Gottesdienst, meine Heimat und die Predigt. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Die Predigt also eine lebensrettende Maßnahme. Da gibt es Wege der Verkündigung. Das hier heute Morgen ist eine lebensrettende Maßnahme. Glauben Sie es? Der erste und der letzte Satz unseres Predigtabschnittes besagen das. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, so kommt der Glaube aber aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und zweitens, etwas später, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Eine lebensrettende Maßnahme, und jeder Prediger wird das gerne hören. Die Praxis, eine viertelstündige Rede, die Gemeinde sitzt stumm da. Ganz bestimmt kriegen nicht alle alles mit. Das hat viele Gründe. Das ist zum einen der Sender. Ein Pfarrer muss nicht zwangsläufig ein guter Redner sein. Obendrein gibt es auch inhaltliche Schwierigkeiten manchmal. Vielleicht trifft er mit seinen Worten nicht unbedingt den Nerv der Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu unterschiedlich sind die Menschen in der Gemeinde, zu unterschiedlich ihre Lebenswelten. Kein Prediger kann alle diese Lebenswelten gleich gut kennen. Und so gibt manche Predigt dann Antworten auf Fragen, die kein Mensch stellt. Und auf der anderen Seite gibt es die Empfänger. Viele Zuhörer sind nicht in der Lage, eine ganze Predigt aufmerksam zu verfolgen. Das ist jetzt kein Vorwurf, mir geht das auch so. Unsere Seh- und Hörgewohnheiten haben sich nun mal in den letzten 500 Jahren geändert. Vielen fällt es heutzutage schwer, lange und konzentriert zuzuhören. Diese Fähigkeit scheint abhanden gekommen zu sein. Eine Radioreporterin hat erklärt, dass bei den Hörern normalerweise nach 20 Sekunden die Aufmerksamkeit weg ist. 20 Sekunden sind nicht viel. Und allein diese Information zu vermitteln, hat mich jetzt exakt 10 Sekunden gekostet. Aber was heißt das nun für unsere Predigten? Ist eine Rede von einer Viertelstunde wirklich das beste Medium, um Glauben zu vermitteln? Oder müssen wir andere Wege finden? Natürlich haben wir schon andere Wege auf der Hand. Wir haben doch längst schon andere auch Wege gefunden. Predigt ist nicht bloß die Rede im Gottesdienst. Predigt, Verkündigung der frohen Botschaft, geschieht an vielen Stellen. In Gesprächen, wie in Büchern, in der Familie, im Freundeskreis, im Hauskreis. Das Predigen kommt durch das Wort Christi, haben wir gehört. Predigt oder Verkündigung ist immer dann, wenn jemand weitergibt, was er von Christus empfangen hat, Wort und Tat. Manchmal bleibt die Predigt sogar stumm und sagt doch so viel. Eine freundliche Berührung, Geschwister, die schweigen können, wo Worte versagen. Auch das kann Verkündigung sein. Doch all diese unterschiedlichen Formen von Predigt haben eins gemeinsam. Immer geschieht sie durch jemand anderen, durch ein Gegenüber, das mir die frohe Botschaft vermittelt. Ich kann sie mir nicht selbst geben. Ich kann mir die frohe Botschaft nicht durch Gedankenarbeit erschließen. Ich muss sie mir zusprechen lassen. Warum die Predigt? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben, heißt es in Kapitel 10. Ich glaube, dass diese Verse aus dem Römerbrief die Frage beantworten. Gott schenkt den Glauben, aber dazu benutzt er seine Prediger, die Eltern, die ihren Kindern ihr Christsein glaubhaft vorleben, die Freunde, die uns begleiten, Bücher, die uns ansprechen und ja, auch den Prediger im Gottesdienst. Wieso wählt Gott diesen Weg, wenn er uns Glauben schenkt? Ich meine, es geschieht um unseretwillen. Gottes Wort begegnet uns im Menschenwort. Nur so können wir damit umgehen. Gottes Wort kommt auf Augenhöhe zu uns Menschen, damit wir antworten können. Und er riskiert, dass wir uns ihm verschließen. Die Predigt, eine lebensrettende Maßnahme, aber ohne Zwang. Und was rettet? Gerettet ist, wer glaubt und bekennt. Ja, wer von Herzen glaubt. Und damit liegt die Latte, so scheint es, ziemlich hoch. Von Herzen glauben. Es klingt so, als müsse der Glaube ein tiefes Gefühl sein. Gefühle, die haben wir einfach und manchmal eben auch nicht. Und daran können wir nicht viel ändern, selbst dann nicht, wenn wir uns bemühen. Aber wenn Paulus vom Herzen schreibt, dann meint er damit nicht den Sitz der Gefühle. Zur Zeit des Paulus galt das Herz als Organ des Wollens und des Planens. Er meint also, wir sollen uns bemühen zu glauben. Wir sollen uns bemühen, diese frohe Botschaft für uns in Anspruch zu nehmen. Sie macht gerecht. Und Gott erklärt, dass wir ihm recht sind durch seinen Sohn Jesus Christus. Mit ihm nimmt er uns an, so wie wir sind. Wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Seltsamerweise lesen wir weniger die Verheißung daraus. Wir wittern eine Drohung und denken, wer nicht bekennt, wird verdammt. Hat Jesus denn unser Bekenntnis so sehr nötig? Er kann doch sowieso in unser Innerstes schauen. Er weiß doch, wie es um uns bestellt ist. Warum sollen wir es dann noch laut aussprechen? Was hat er davon? Gut, wir haben gesehen, es braucht immer einen, der dem anderen die frohe Botschaft zuspricht. Deswegen ist es gut und notwendig, die frohe Botschaft weiterzusagen. Aber ich glaube, dass das Bekenntnis auch uns selbst gut tut. Es tut gut, einmal laut auszusprechen, was mich im Inneren bewegt. Was gesagt ist, ist da und es gibt mir eine andere, eine bessere Gewissheit. Worte können Leben verändern, ja, Leben retten. Auch die Worte einer Predigt sonntagmorgens. Es ist lebensnotwendig, gute Worte zu hören, Worte wie, du bist angenommen, du bist geliebt oder deine Schuld ist dir vergeben. Du lebst in Christus und Christus in dir. Solche Worte brauchen wir und es ist gut, wenn wir sie auch selbst aussprechen. Denn damit bestätige ich, dieses Wort gilt für mich. Ich nehme es an, Predigt ist eine lebensrettende Maßnahme, wann immer sie auch geschieht. Amen.
Liebe Gemeinde, soeben haben wir gehört, dass die Predigt eine lebensrettende Maßnahme ist. Nun gilt es, den Glauben, den wir aus der Predigt bekommen, in den Alltag umzusetzen. Denn dein Haus gehört Christus. Was aber bedeutet es, als Haus, als Familie, Gottes Willen gemäß zu leben? Im Brief an die Kolosser geht Paulus dieser Frage nach. Er gibt ihnen Ratschläge, wie ein Lebenswandel aussieht, der Gottes Willen entspricht und den eigenen Glauben stärkt. Er rät: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Die Christen Kolossäs standen nach ihrer Bekehrung vor der Herausforderung, ihren Glauben angesichts ihrer nichtchristlichen Umwelt zu bewahren. Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? Mir schon. Denn damals wie heute stehen wir Christen vor derselben Aufgabe. Und die ist nicht leicht zu bewältigen. Aber Paulus' Ratschläge können uns helfen. Sein erster Rat: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Paulus ruft uns auf, in der Familie Gottes Wort zu studieren. Und nicht nur flüchtig, so nebenbei am Frühstückstisch, während im Hintergrund Radio und Wasserkocher um die Wette lärmen. Nein, sondern das Wort Gottes ist es wert, dass wir intensiv mit ihm in Kontakt treten, dass es ein fester Bestandteil unseres Alltags ist. Aber ich weiß auch, wie schwer das ist. Viel zu oft kann ich mich nicht auf das Bibellesen konzentrieren, weil ich es bis zum Abend hinausgezögert habe, da ich ja noch dieses für die Uni tun wollte oder jenem eine E-Mail schreiben wollte, dann aber beim Betrachten von Urlaubsfotos hängen geblieben bin. Aber nur die Bibel ist es, die uns wichtige Lebenshilfen bietet. Sie gibt uns Anleitung zu rechtem Verhalten und sie führt uns immer wieder hin zu Jesus. Denn durch die Bibel erfahren wir, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, damit der uns durch seinen Tod von aller Schuld erlöst, die uns von Gott trennt. Jesus ist der Weg zum Vater. Das ist die wichtigste Botschaft unseres Lebens. Und sich das in der Familie immer wieder vor Augen zu führen, rät uns Paulus. Sein zweiter Rat: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Paulus ruft uns zu gegenseitiger Unterweisung auf. Belehrung und Ermahnung können wehtun, da sie uns unsere Unvollkommenheit vor Augen führen. Aber sie sind wichtig, da sie uns helfen, Fehler zu vermeiden. Das können sie aber nur, wenn sie in Weisheit geschehen, also in Liebe, konstruktiv statt destruktiv. Es ist nicht leicht, dabei eben nicht in verletzende Kritik und Besserwisserei zu verfallen. Aber auch um die richtigen Worte dürfen wir Gott bitten. Sein dritter Rat: Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Paulus ruft uns zum Lobpreis auf, denn dadurch richten wir unsere Perspektive von unserer unvollkommenen Welt weg hin auf Gottes Größe und seine guten Taten an uns. Dankbare Menschen sind fröhliche Menschen, und solche zu sein, lädt uns Paulus ein. Paulus' Ratschläge sind nicht leicht zu leben, aber sie verändern uns. Und Übung macht den Meister, auch in geistlichen Dingen. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Amen.
Recht ungewöhnlich für jemand, wenn man eine ganze Predigt am Stück hören möchte und jetzt plötzlich vier Kurzpredigten zu Themen hat. Es ist ungewöhnlich, aber spannend. Ehrenamtlich aus der Gemeinde tun dies gerne. Das dritte Thema. Über das Thema Familie, Erziehung und Kinder, da sind mehrere Meter Bücherregale geschrieben worden. Und jetzt gilt es in 5 Minuten, das Wesentliche zu sagen. Keine Ahnung, wie Bonhoeffer das geschafft hat. Deswegen ein kleiner Ausschnitt für eine Predigt relevant, doch ohne ein Erziehungsratgeber zu sein. Wie bringe ich den Kindern den Glauben nahe? Kann man Kinder zum Glauben erziehen? Diese Frage kann man eigentlich nur mit einem Nein und einem Ja beantworten. Dass ein Mensch als Jugendlicher oder Erwachsener zu einem eigenständigen, selbstständigen Glauben kommt, eine eigene Beziehung zu Gott entwickelt, das ist Geschenk und Gnade Gottes und für uns Menschen unverfügbar. Und das bewirkt der Heilige Geist. Aber andererseits kann man sagen, damit jemand zum Glauben kommt, muss er ja erst einmal Gott kennenlernen, etwas von diesem Gott wissen, sehen, wie man mit diesem Gott leben kann. Und an der Stelle können wir als Eltern durchaus etwas tun. Das heißt als erstes natürlich, dass wir unseren Kindern von Gott erzählen, ihnen biblische Geschichten erzählen, die Fragen beantworten, die das Kind stellt, mit ihm beten, mit ihm Feste feiern. Doch wesentlicher als all das, was wir unseren Kindern erzählen, wird das sein, wie wir als Eltern selbst unseren Glauben leben. Bloße Worte, die nicht gedeckt sind, bewirken wenig. Wenn wir zum Beispiel unserem Kind erzählen, dass man diesem Gott vertrauen kann und dass er es gut mit uns meint und wir uns dann ständig Sorgen machen, wie dieses oder jenes wohl werden wird oder ob das mal gut geht, dann bekommt das Kind den Eindruck, dass Glaube nur Worte sind, die nicht viel bewirken. Wir in unserer Familie als Hauptamtliche, wo der Dienst für Gott das tägliche Brot ist und war, haben uns auch immer bemüht, nicht über den Dienst zu klagen, wie zum Beispiel, oh, jetzt muss ich heute Abend schon wieder fort. Denn die Botschaft an die Kinder wäre gewesen, der Dienst für Gott ist eine mühselige, beklagenswerte Sache und das soll attraktiv sein. Da könnten wir x-mal erzählen, dass wir eine frohe Botschaft zu verkünden haben. Glaubwürdig für die Kinder wäre das nicht gewesen. Natürlich ist das auch bei uns vorgekommen, dass wir manchmal keine Lust hatten. Aber dann kann man das auch so sagen. Heute Abend bin ich eigentlich müde und wäre froh, zu Hause bleiben zu können. Aber das gehört auch mal dazu. Im Ganzen sollte aber dann schon durchkommen, dass wir im Grunde unseren Dienst gern machen. Schließlich haben wir uns ja selbst dafür entschieden. Und niemand hat uns dazu gezwungen. Den Kindern den Glauben nahe bringen, etwa in einer Hausandacht. Wer das gerne tut und Formen findet, bei denen Kinder gern mitmachen, klasse. Wo es eher zum Krampf wird, da würde ich es auch da in aller Freiheit lassen. Ich denke, dass es für den Glauben unserer Kinder wesentlicher ist, wie wir selbst unseren Glauben im Alltag leben. Ob unser Alltag von Liebe, gegenseitige Achtung, Lebensbejahung, Vertrauen, Vergebung und Versöhnung geprägt ist. Ob sie bei uns sehen, dass wir als Erwachsene auch Schwächen haben, Fehler machen, aber dass wir dann auch dazu stehen und um Vergebung bitten, bei Gott und den Menschen und bei den Kindern. Die Atmosphäre, die bei uns zu Hause herrscht, wird viel mehr bewirken als alle Worte. Und doch bleibt bestehen, dass ein Kind als Jugendlicher oder Erwachsener zum eigenen Glauben findet, ist Geschenk und Gnade Gottes. Über bestimmte Phasen können wir unsere Kinder vielleicht auch nur noch im Gebet begleiten und vielleicht gar nicht mehr viel tun und sagen. Und in der Pubertät will man oft gar nicht wissen, wo die Kinder überall hingehen. Es bleibt einem oft nichts anderes übrig, als den Kindern die Engel Gottes mitzuschicken. Vertrauen ist vielleicht der wichtigste Faktor in der Erziehung überhaupt. Vertrauen in Gott, dass er seine Engel mitschickt. Vertrauen aber auch in die Kinder, dass das Fundament, das wir ihnen mitgegeben haben, tragen wird. Dass sie irgendwann ihren Weg machen werden. Dass sie irgendwann selbst wissen, was für sie gut ist und was nicht. Jugendliche müssen ausprobieren dürfen und dann merken, was gut und nicht gut für sie ist. Ich denke, das ist vielleicht etwas vom Besten, was wir unseren Kindern mitgeben können. Uns nicht von der Angst, was wohl einmal aus ihnen wird, bestimmen zu lassen und nicht zu ängstlich, um unsere Kinder besorgt zu sein, sondern das Vertrauen zu haben und dieses Vertrauen auch in die Kinder hinein zu pflanzen, dass wir sie für fähig halten, dass sie ihr Leben meistern werden. Amen.
Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie euch auch Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe Gemeinde, Vergebung, ein großes Thema, immer wieder gehört, doch nie wirklich verstanden. Zumindest mir geht es so. Für mich ist das Thema Vergebung auch heute noch ein Buch mit 7 Siegeln. Gott vergibt uns unsere Schuld. Und nicht nur das, er opfert dafür auch noch seinen einzigen Sohn. Unbegreiflich. Wie kann ich Gott dafür danken? Geht das überhaupt? Ich denke schon. Und zwar, indem ich seine Regeln und Gebote halte, indem ich versuche, es ihm gleich zu tun und auch vergebe.
Wir Menschen machen es uns oft leicht im Umgang mit anderen. Wir nehmen an, wenn wir nicht böse übereinander reden oder denken, dann ist das schon so gut wie Vergebung. Doch dem ist nicht so. Gott sagt, dass ich gut über andere Menschen reden soll. Das ist wahre Vergebung. Wenn ich gut über jemanden rede, trage ich ihn. Gerade in den Sündenzeiten ist es wichtig, getragen zu werden. Gerade dann, wenn jemand schwer zu ertragen ist, soll ich ihn tragen. Das ist Gottes Auftrag an jeden von uns. Vergebung ist unendlich, denn sie kommt von Gott. Vergebung kann uns befreien, befreien vom krampfhaften Umgang miteinander. Wenn wir wirklich mit ganzem Herzen vergeben, dann dient das auch uns. Gunther Schmidt hat vor kurzem in seiner Predigt gesagt, dass Vergeben das Befreien eines inneren Gefangenen ist. Sie ist nicht nur gut für den, dem wir vergeben, sondern auch für uns, vor allem für uns. Dein Haus gehört Christus. Mein Haus und alles, was darin ist, und vor allem auch, was darin vor sich geht. Ein Haus soll ein Zuhause sein. Was macht ein gutes Zuhause aus? Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle. Es muss gemütlich und behaglich sein. Dazu gehört auch die Versöhnung nach einem Streit. Kein Haus ist immer ohne Streit. Doch es geht auch gar nicht darum, nicht zu streiten oder sich nicht auch mal die Meinung zu sagen, sondern darum, dass wir uns nach dem Streit vergeben. Das gilt nicht nur für unser Haus oder unsere Wohnung, sondern auch für uns hier im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum. Wenn unser Gemeindezentrum Gott gehört, dann kann es auch mal Diskussionen und Streit geben. Doch Gott ist der Herr im Haus und sorgt immer wieder dafür, dass wir uns wohlfühlen. Im Vaterunser bitten wir Gott um Vergebung, aber im gleichen Satz kommt die Zusage unsererseits, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Doch tun wir das? Sind wir einander freundlich und herzlich? Ich nehme mir oft vor, freundlicher zu sein, nicht so viel zu motzen und mich nicht so schnell über etwas aufzuregen, was eigentlich belanglos ist. Doch es ist schwer. Es ist aber tröstend zu wissen, dass ich Jesus als Vorbild habe und gleichzeitig einen Vergeber in ihm habe. Auch wenn unsere Versuche nicht immer von Erfolg gekrönt sind, uns wird vergeben. Ich möchte mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer schließen, das nochmal alles zusammenfasst. Er sagt: Wir sind unversöhnte Menschen. Das ist unser Geheimnis, das allein Christus erkannt hat. Wir sind unversöhnte Menschen, daher unsere Sorgen, unsere Selbstsucht, unsere Unfreundlichkeit, unser Misstrauen. Daher unsere Unwahrheit und Feigheit. Daher unsere Einsamkeit und daher unsere Schuld. Lasset euch versöhnen mit Gott. Gebt ihm sein Recht über euch und ihr findet mit Gott den Nächsten wieder. Lasst euch versöhnen mit Gott. So seid ihr versöhnt mit euren Nächsten. Amen.